Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Interviewgast, mit dem man sich trefflich über das Thema Datenschutz unterhalten, manchmal auch ein bisschen drüber streiten kann. Wie immer bin ich allerdings an dieser Stelle erst einmal latent unhöflich und begrüße meinen lieben Mitstreiter mit den Worten: Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, gut, danke. Hallo Marc, hallo Andreas. Unser heutiger Gast ist Rechtsanwalt, Mitgeschäftsführer der DSZ Datenschutzzertifizierungsgesellschaft sowie Geschäftsführer der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. GDD. Außerdem hält er regelmäßig Vorträge und publiziert auch fleißig. Wir versuchen ihm heute mal zu entlocken, wie sein Werdegang war, was er so den ganzen Tag macht und wie man zum Beispiel GDD-Geschäftsführer wird. Herzlich willkommen, Andreas Jaspers.
Jawohl. Seid gegrüßt.
Ja, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Kleiner Transparenzhinweis, Michael, für dich gilt es, glaube ich, auch. Wir sind beide Mitglied der GDD. Ja. Und freuen uns auch immer, wenn da Veranstaltungen sind, wenn da Dokumente dazukommen. Aber da bot es sich natürlich hier auch mal an, den Andreas Jaspers anzusprechen, ob er uns heute ein bisschen Rede und Antwort steht. Und wir fangen ja immer so ein bisschen Pi mal Daumen damit an, warum sind die Leute überhaupt in das Thema Jura gekommen? Also irgendwann hattest du mal Abitur, Reife der Zeugnis, wie man das ja auch so schön nennt. Wieso ist es ausgerechnet Jura geworden, frag ich als Nicht-Jurist.
Ja, wir kommen mal zum Jurastudium. Meine Leistungskurse waren Latein und Deutsch. Oh. Also der Umgang mit Sprache war auf jeden Fall einer der Schwerpunkte gewesen. Und was macht man dann damit? Ja, entweder mit Latein- und Deutschlehrer oder was jedenfalls auch möglicherweise in den Bereich hineinkam, war, sich mit Rechtsfragen zu beschäftigen, was ja auch eine Frage des Umgangs mit Sprache ist. Mhm. Wie es so manchmal so gibt im Leben, gibt es dann so gewisse Schaltpunkte. Und ich habe dann aus dem Bekanntenkreis meiner Schwester einen Jurastudenten kennengelernt, der mir dann ganz interessiert dann eben aus dem ersten Semester, zweiten Semester berichtet, den Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Ja, also letzten Endes, dass man da entsprechend differenziert. Das habe ich alles sehr interessiert aufgenommen und habe gesagt, ja, das könnte es tatsächlich was für mich sein. Ich möchte tatsächlich gerne Jura studieren.
Wo hast du Jura studiert?
Ich habe Rechtswissenschaften, ich habe Jura studiert, hier in Bonn. Ja. Ne, aus meinen Worten könnt ihr entnehmen, ich hatte jetzt keinen akademischen Hintergrund im familiären Bereich. Also meine Eltern selber waren, wie heißt es hier, aus dem bürgerlichen Bereich. Ich war so der Erste vielleicht dann der Akademiker bei uns in der Familie, der entsprechend Abschluss gemacht hat. Aber ich höre immer noch meine Worte meiner lehrgeschätzten Oma, die mir gesagt hat, bei mir im Haus wohnt so ein Staatsanwalt. Ja? Der sagt immer so zackig guten Morgen. Ja? Hör mal, wenn du Jura studierst, ja? Das wäre doch mal das Richtige und ich unterstütze dich auch ein bisschen dabei. Also das sind so die Rahmenfaktoren, die einen dazu führen, sich dann mit dem Thema der Rechtswissenschaften dann zu beschäftigen. Und so habe ich dann 1994 zum Sommersemester dann hier in Bonn begonnen, das Jurastudium.
Aber darf ich kurz einhaken? Also Deutsch und Latein als Leistungskurs. Wie kommt es? Also Deutsch kann ich noch verstehen, aber Latein? Also war das, ich versuche gerade Ursache und Wirkung zusammenzubekommen. Hast du Latein Leistungskurs gewählt, weil du gesagt hast, damit kann man, das kann man gut nachher im Jurastudium gebrauchen? Oder hast du gesagt, jetzt habe ich schon Latein Leistungskurs gehabt, damit kann ich auch gut Jura studieren?
Ja, die Frage ist natürlich, ich gucke dir auf die Noten. Mit welchen Fächern kannst du eigentlich am Ende des Tages vielleicht eine gute Note holen? Mhm. Und ich komme aus einem ehemaligen humanistischen Gymnasium mit sehr strengen Lehrern. Mhm. Das heißt, ab der 7. Klasse gab es Latein. Mhm. Ja, und da musste man tatsächlich das Zeug reinziehen. Ansonsten wurde es für einen der Klasse unangenehm. Also musste ich schon, sagen wir mal, die Konzentration nehmen und sagen, okay, da musste was für tun. Ja, während hingegen die Französischlehrerin, war so ein bisschen laissez-faire. Ne? Und ne, so ein bisschen natürlich auch orientiert sich so ein Schüler wieder nach dem Druck, der da war. Das heißt, ich habe immer fleißig gepaukt und gelernt und hatte immer ein sattes Gut im Lateinunterricht. Und als ehemaliges humanistisches Gymnasium war es der Schule natürlich dann auch ein Anliegen, so einen Latein-Leistungskurs anzubieten, dort 7 Schüler zusammenzubekommen aus der Jahrgangsstufe, die dann tatsächlich bereit sind, dieses Latein-Leistungskurs dann zusammenzubekommen. Mhm. Und insofern hatten wir dann aber einen Lehrer, der viel gemäßigter an das Thema ranging, der eben als Zweit, sagen wir mal, Fach dann auch Philosophie unterrichtete. Ja, das heißt, der Druck war raus und dann konnte man sich dann letzten Endes dann auch so ein bisschen auch mit den philosophischen und geschichtlichen Hintergründe von Latein beschäftigen. Und insofern war das sicherlich eine gute Geschichte gewesen. Mhm. Heute würde ich meinen Kindern nicht mehr raten, das Latein zu nehmen. Nein, weil ich natürlich gesehen habe, wie wichtig es ist, eben dann auch souverän im Englischen und am besten in der zweiten Fremdsprache sich bewegen zu können. Der Datenschutz ist sehr viel internationaler geworden. Das muss man natürlich jetzt mittlerweile einräumen. Also man braucht heute Lateinkenntnisse im Grunde genommen ja bestenfalls, wenn man noch Geschichte studiert. Ich glaube, da muss man Latino noch nachhalten. Ansonsten sage ich dann...
Religionswissenschaften kann es auch nicht.
Religionswissenschaften, ist auch wichtig. So etwas, ja genau. Ne, immer so schön das Abiturzeugnis. Das Zeugnis schließt das große Latinum, Graecum, Hebräicum mit ein. Ja. Selbst Hebräisch wurde bei uns nicht mehr gelehrt. Aber so war letzten Endes. Das hat mir auch eigentlich auch das Studium erleichtert. Weil die Formulierungsgabe, Sachverhalte darzustellen, insbesondere Hausarbeiten, da war schon, sagen wir mal, von Vorteil, dass man gut über Deutsch und Latein grammatikalisch und sachlich richtig dann auch arbeiten konnte.
Da sind wir dann direkt bei der nächsten Frage. Fiel dir das Jurastudium, also im Rahmen dessen, aber fiel es dir leicht? Hat es dir durchgehend Spaß gemacht oder gab es auch mal der Punkt, wo du gedacht hast, boah, was ein Mist?
Du hast ja, glaube ich, relativ schnell festgestellt, dass nicht alles so spannend ist wie die Abgrenzung zwischen Mord und Totschlag.
So ist es natürlich, aber gut, dann natürlich eine Frage dann auch des, also mit der Disziplin natürlich dann auch. Das muss man dazu sagen. Ja. Klar ist, man weiß natürlich auch für sich selber, das ist die Chance deines Lebens, die sollst du jetzt ergreifen. Ich kam gar nicht auf die Idee zu sagen, sagen wir mal, jetzt will ich mal wieder was anderes studieren und so. Ja, ich dachte natürlich auch an meine Eltern, ich dachte natürlich auch an meine Geschwister. Ja, und das ziehst du jetzt auch entsprechend dann auch durch. Ist ja auch interessant, weil du immer mehr natürlich mit deinem Wissen merkst, dass du das Leben, sagen wir mal irgendwie, wie soll man sagen, verrechtlich betrachtest. Ja, du kannst viel mehr, du kannst Antworten geben, du kannst Fragen beantworten aus dem persönlichen Umkreis. Ja? Mhm. Also letzten Endes gibt es im familiären Umfeld nur zwei Berufsgruppen, die gerne gefragt werden. Mhm. Ärzte und Juristen. Mhm. Ja, die sind doch diejenigen, die dann beim großen Geburtstag gefragt werden, ob man da eine Lösung zu hätte. Entweder heißt es, ich habe da mal einen spannenden Fall, oder aber es heißt, mein Rücken tut weh, was kann ich machen?
Also oder inzwischen auch Handwerker. Ich
kann schnell die Bedeutung, die letzten Endes hinter dem rechtswissenschaftlichen Studium dann dahinter steht. Ja.
Jetzt hattest du irgendwann das erste und dann auch das zweite Staatsexamen. Also erneut, nach dem Abitur steht einem ja quasi die ganze Welt offen. Nach dem zweiten Staatsexamen steht einem auch wieder die ganze Welt offen. Wie ging es dann weiter für dich nach dem zweiten Staatsexamen?
Also mein Schwerpunkt im ersten, also als Wahlschwerpunkt im ersten und zweiten Staatsexamen, war das Arbeitsrecht. Mhm. Und ich habe neben dem Referendariat auch bei einer Bonner Anwaltskanzlei gearbeitet, die eben auch einen arbeitsrechtlichen Schwerpunkt hatte. Mhm. Und dann war meine ursprüngliche Idee, und die hatte ich auch schon fortgesetzt, ich möchte nach dem zweiten Staatsexamen, weil das Arbeitsrecht Spaß macht, möchte ich im Arbeitsrecht promovieren. Mhm. Ich hatte auch schon einen Doktorvater, ich hatte auch schon ein Thema, brauchte nur eine Finanzierung. Mhm. Und dann blätterte ich dann im Bonner Stadtanzeiger, beziehungsweise im Generalanzeiger, welchen Job gibt es, wo man juristisch entsprechend auch arbeiten kann, dann aber auch konturiert arbeiten kann, also praktisch 3 Tage die Woche und dann kannst du weitere 3 Tage an der Arbeit weiterschreiben. Und da sah ich die Stellenausschreibung der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Man suchte eben einen entsprechenden Juristen in dem Bereich. Ich wusste, sagen wir mal, das Thema Datenschutz ist natürlich jetzt ein Thema, mit dem ich nur Wissensinseln hatte. Ja? Also aus dem Arbeitsrecht heraus. Ja. Fragerecht des Arbeitgebers, damit konnte ich was anfangen. Ich konnte etwas an mit dem kollektiven Arbeitsrecht und damit auch den Datenschutzbezügen etwas anfangen. Muss allerdings auch einreimen, im technisch-organisatorischen Datenschutz hatte ich natürlich nichts drauf. Aber wer hätte denn sonst was da drauf haben können? Ja. Wir reden über 1994. Ja. So hatte ich mich dann bei der Stelle beworben und der damalige Geschäftsführer war der Herr Mütlein. Das ist einer der wenigen, der mich über all die Jahre dann auch, ja, sagen wir mal, fachlich und organisatorisch mit begleitet hat. Ja, Herr Mütlein war damals Geschäftsführer der GdD. Er ist danach seinem Ausscheiden als Geschäftsführer in den Vorstand der GdD hineingekommen, was er bis heute auch entsprechend dann ist. Also er kennt eigentlich meine Genese letzten Endes dann von Anfang an. Und der war die Person, die dann auch die Einstellungsentscheidung dann für mich dann auch getroffen hat. Mhm. Und was vielleicht damals so ein bisschen für mich sprach auch, sagen wir, neben vielleicht dem arbeitsrechtlichen Hintergrund, war derjenige, dass ich auch in der Zeit des Referendariats es übernommen hatte, im Auftrag des Arbeitsministeriums Fachvorträge zum Arbeitsrecht in den ehemaligen neuen Bundesländern, um genau zu sein, in den ehemaligen Kombinaten zu übernehmen.
Oha.
Also das war wirklich eine irre spannende Zeit. Dann quasi teilweise auch samstags zu Sonderveranstaltungen nach Halle zu fahren, nach Bitterfeld zu fahren, nach Chemnitz zu fahren. Ja, auch das habe ich zusammen mit einem Kumpel und Freund dann zusammen gemacht, um dann bei den ehemaligen Kombinaten, ich sagte es bereits, so Grundlagenschulungen zum Arbeitsrecht zu machen. Das waren ja wichtige Fragen, die auch die Mitarbeiter dort hatten, denn die waren ja alle in der Auflösung. Es müssen natürlich, die meisten wissen das gar nicht mehr, diese großen Kombinate, Chemie AG, TAKRAF, die hatten Mitarbeiterzahlen von über 20.000 Mitarbeitern, hatten sie, hatten eigene Weiterbildungseinrichtungen, eigene Hörsäle. Und dann kamen dann die Herren aus Bonn, in Anführungsstrichen, dann dorthin zur Schulung, und das war brechend voll. Ja, also in diesem Moment muss man sich natürlich dann zusammenreißen und sagen, jetzt hast du eine Verantwortung, gegenüber den Leuten dort einen schönen Vortrag zu präsentieren. So, das heißt, insofern gehörte es dann jetzt der Bezug wiederum zur GdD auch mit dazu, neben der fachlichen Bearbeitung, der Unterstützung der Mitglieder und so weiter, dann aber auch gegebenenfalls in den ERFA-Kreisen Vorträge zu übernehmen zu einem fachlichen Thema. Und da war ich jedenfalls ganz gut geschult und informiert.
Bist du denn als Arbeitsrechtler schnell mit dem Datenschutz dann warm geworden? Man braucht ja auch so eine gewisse technische Affinität. Hast du sowas? Hat dir das geholfen?
Also ich seh mich immer noch bei der ersten Vorstandssitzung der GdD. Ja, dann saß ich dann dabei und da hielt sich der damalige Vizepräsident des BSI, Vorstandsmitglied der GdD, mit einem Professor für Wirtschaftsorganisation und Informatik. Ich muss einräumen, ich habe kein Wort verstanden. Das war wirklich ein Dialog, mit dem ich nichts anfangen konnte. Allerdings, wie ist es eben? Wir wissen, das ist eine Querschnittsmaterie. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Man sitzt zu Hause, hat selber einen Computer, hat den ersten Zugang zum Internet mit CompuServe und fummelt sich so ein bisschen rein, um so eine Vorstellungswelt davon zu bekommen, wie das Ganze funktioniert. Wir wissen, die eierlegende Wollmilchsau gibt es auch in diesem Bereich natürlich nicht. Und insofern musste ich mich entsprechend auch in den anderen Fragen dann letzten Endes dann einarbeiten. Aber zumindest habe ich am Ende des Tages gemerkt, auch da kocht man nur mit Wasser, mit den Spendern, das vernünftig erklärt wird, kann man das letzten Endes dann auch sehr schnell, sagen wir mal, verorten und dann gegebenenfalls auch juristisch einordnen. Das hat mir jetzt nicht so die Schwierigkeiten bereitet.
Aber im Studium oder Referendariat hast du außer so kleinen Bezügen aus dem Arbeitsrecht jetzt wahrscheinlich nichts mit Datenschutz am Hut, oder?
Jai. Und zwar im damaligen Studium war es notwendig, einen sogenannten Grundlagenschein zu machen. Bonn bot zwei Möglichkeiten: römische Rechtsgeschichte oder Einführung in die Rechtsinformatik. Da hätte man mir jetzt sagen können, als alten Lateiner nimmst du die römische Rechtsgeschichte. Nur da war so ein Prof, der hatte Durchfallquoten von über 50% und der machte das dann, mit dem da durch die Digesten zu gehen. Dann war es doch einfacher, in die Vorlesung zu gehen, Einführung in die Rechtsinformatik. Die war ehedem brechend voll. Einer, sagen wir mal, der ersten Protagonisten des Themas im IT-Recht, Datenschutzrecht, Professor Dr. Herbert Fiedler, war dann derjenige, der dann diesen Schein anbot. Und der Schein hatte den Vorteil, man musste nur bestehen. Ja. Und der erläuterte einem dann die 0-1-Problematik und, sagen wir mal, so Basics im Grunde genommen, die man sich dann gut merken konnte. Und von 100 Punkten hatte ich dann 49,5 aufgerundet auf 50. Und ich hatte dann diesen Schein für einen überschaubaren Aufwand für mich dann erschlagen. Also insofern gab es da mal einen ersten Bezug. Und Namen sind dann später irgendwann wieder aufgetaucht. Ja. Im Rahmen dann meines fortlaufenden juristischen Arbeitens bei der GdD.
Okay, war also keine Liebe auf den ersten Blick, sondern eher auf den zweiten Blick wahrscheinlich dann.
Das ist richtig. Es kam vom Arbeitsrecht her. Aber ich habe auch eben gesehen, im Datenschutzrecht ist ja viel beschäftigt im Datenschutzrecht drin.
Ja, klar.
Und vielleicht muss er auch dann dazu ergänzen, es kam ja da auch schnell zu einer Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen mit Herrn Professor Gola. Professor Gola ist ja nun wirklich, ich möchte immer noch sagen, war und vielleicht nur noch der Papst des beschäftigten Datenschutzrechts. Das heißt, mit ihm kann man sich fachlich sehr gut über arbeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Fragen auseinandersetzen. Und insofern ist das auch immer noch einer meiner Lieblingssteckenpferde im Rahmen des Datenschutzrechts geblieben, der Beschäftigtendatenschutz.
Das ist natürlich der klare Vorteil auch an so einer Organisation wie der GDD. Da ist es ja ein Sammelbecken an Expertinnen und Experten, die dann da dabei sind. Nicht nur Vorstand und Geschäftsführung, sondern generell sind ja in dieser Vereinigung nur Leute, die sich primär für den Datenschutz natürlich interessieren und sich da super austauschen können über die ERFA-Kreise und so weiter. Ne? Passt natürlich. Okay,
aber
und
dann aber als was ist aus mir geworden, ne? Dann stellst du direkt die Frage, ja, wie ist das denn weitergegangen mit deiner 3/5. Stelle? Warum hast du den Doktortitel denn jetzt nicht?
Das ist die Frage, das wollte ich gerade fragen. Du bist ja nicht als Geschäftsführer direkt eingestiegen. Was war das für ein Job, eine Stelle, die du da angetreten bist?
Man muss ja sagen, die GDD hatte, als ich bei der GDD angefangen habe, ich glaube, knapp 800 Mitglieder. Mhm. Sie waren noch relativ klein. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, also die Durchführung von Seminaren, war letzten Endes auch für die Einnahme technisch überschaubar. Mhm. Ja. Die GDD hatte ein kleines Büro mit zwei Sachbearbeiterinnen, Sekretärinnen und einem Geschäftsführer. Und das war's. Mhm. Und einem auch operativ handelnden Vorstand. Mhm. Ja, das heißt, die selber dann die Sachen dann in die Hand genommen haben, was natürlich auch die Stellung des Daten eines Geschäftsführers nicht einfacher macht, wenn man eben auch operative Vorstandsmitglieder dann natürlich dann haben, die dann da auch mitwirken und wollen, wie auch immer. So, und kaum war ich bei der GDD angefangen, hat dann der Geschäftsführer der GDD gekündigt. Dann kam der damalige Vorsitzende, können Sie das nicht vertretungsweise machen? Ja, mache ich. So, dann lass die Arbeit liegen. Dann wurde jemand gefunden, der den Job machen sollte, das aber nicht konnte. Das heißt, er überlebte die Probezeit nicht. Hey, können Sie das nicht bitte noch mal vertretungsweise machen? Also ging man wieder rein und machte es vertretungsweise. Dann wurde eben eine weitere Geschäftsführerin der GDD dann gefunden, die allerdings dann sehr schnell sich dann in die Mutterschaft verabschiedet hat. Und dann war es dann schon 1997 und ich hatte immer wieder dann die GDD am Bein gehabt. Aber das auch mit allem Engagement, was ich hatte, dann auch betrieben. Das heißt, ich hatte die Arbeit halt nicht liegen lassen. Und dann war es eben schon 1997. Dann kam der Vorsitzende der GDD und sagte, komm, willst du das jetzt nicht ganz machen? Weil unter all denjenigen, die wir bisher gesehen haben, sind sie wahrscheinlich doch dann die beste aller Lösungen dazu. Und dann hatte ich natürlich die Arbeit der GDD insgesamt natürlich dann kennengelernt. Auch in der Verantwortung. Mir ist schon so ein bisschen gelungen, bisschen auch die GDD in der Arbeit und die Mitglieder des Vorstandes dann auch so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, mich da, wie soll man auf mich zuzuschneiden, wäre zu viel formuliert, aber so ein bisschen, dann war das auch, sag mal, ein bisschen dann noch anders, dass das anders angepackt worden ist, dass klar war, was eine Geschäftsführung macht, was klar ist, was Vorstandsmitglieder dann machen. Mhm. Und gleichzeitig natürlich aber auch ich gesehen habe, was sich eigentlich alles Tolles mit der GDD so machen lässt. Also letzten Endes für mich und was mir selber Spaß macht. Es blieb dabei, klar, man kann natürlich Vorträge dann halten. Man kann wissenschaftlich arbeiten, indem man Aufsätze hat. Man hat den Dialog, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, mit namhaften Wissenschaftlern. Man hat den Dialog mit der Politik. Ja, man nimmt ja Kontakt dann auch mit Referenten aus dem Ministerium. Man nimmt Kontakt auf mit Politikern und bespricht das auch. Man merkt auf einmal, was das für eigentlich ein interessanter Posten ist. Wenn ich dann mit dem verglichen habe, mit dem, was meine Kollegen gemacht haben, ja, da gibt's ja dann, war das nicht so toll gewesen. Wald- und Wiesenanwalt, gut, der muss sich da mit Verkehrsunfällen und familiären Scheidungen auseinandersetzen. Die in Law Firms saßen, ja, heißt es, die erreichte man sowieso nicht mehr, weil sie nicht mehr, heißt es, erreichbar waren, ihr Leben an der Tür abgegeben haben, ja. Die im Staatsdienst als Richter arbeitet und gut, aber das war für mich allerdings nie so eine richtige Zielsetzung gewesen, in den Staatsdienst hineinzugehen. Und insofern merkte ich, du hast einen ganz interessanten Job, den du da hast. Ja, der das, was du gerne machst, auch sag mal, im Umgang, alles andere als langweilig ist. Mhm. Ja. Nach dem Motto, dann ruft auf einmal irgendwie ein Fernsehsender an oder ein Radiosender, können Sie sich mal kurz das Interview zu dem Thema geben und so. Wo hast du sowas? Ja. Mhm. Entscheidend war natürlich dann gewesen, dass ich natürlich dann auch also mehr Ressourcen und personelle Ressourcen dann auch bekommen habe. Mhm. Und die GDD kam so langsam auf einen Wachstumskurs, sodass man eben einen zweiten Juristen einstellen konnte, ja, sodass man eben das die Arbeit teilen konnte, auch delegieren konnte. Und insofern war das dann, würde ich mal sagen, dann immer noch eine sehr interessante berufliche Tätigkeit im Vergleich zu denjenigen Sachen, die sonst die Kollegen gemacht haben.
Mhm. Jetzt bist du also quasi dann zum Geschäftsführer der GDD geworden. Und jetzt
97?
Hast du das, bitte?
97.
97, ne? Also schon ein paar Tage. Nächstes Jahr 20-Jähriges.
30.
Nee, 30-Jähriges, Entschuldigung. Habe ich jetzt gerade richtig gerechnet? Wir sind 2026, okay, 30-Jährig. Hilf mir kurz so ein bisschen, um das Ganze einzuordnen. Ne? Also man kann ja jetzt quasi ein Geschäftsführer sein, der eigentlich von der Thematik gar nicht so viel Ahnung hat, weil die Hauptaufgabe das Organisieren ist von anderen Sachen. Jetzt hast du aber natürlich viel Interesse an der Thematik. Wie würdest du denn so heutzutage mal so deinen Arbeitsalltag aufgliedern? Bist du 60% Datenschützer und 40% Manager? Oder wie würdest du das irgendwie mal versuchen zu clustern, zu gliedern?
Vielleicht dann kurz noch ausgeholt. Der damalige Geschäftsführer der GDD hatte auch die Aufgabe, die Mitglieder fachlich zu unterstützen. Mhm. Und das heißt, neben dem ganzen Orga-Kram, den man so ein bisschen am Bein hatte, klingelt das Telefon oder es kam E-Mail, Briefe, es kam Briefe rein, damit Datenschutzfragen, die man beantworten musste. Das heißt, die fachliche Arbeit war natürlich, sagen wir mal, die Beratung der Mitglieder war natürlich dann einer meiner Hauptaufgaben, ungeachtet dessen, was man sonst noch zu tun hatte. Wenn ich das heute mir natürlich dann anschaue, hat die GDD natürlich jetzt mittlerweile neben mir noch 7 weitere Mitarbeiter, die natürlich sich um das Thema dann auch kümmern. Das heißt, die tägliche Beantwortung von Fragen der Mitglieder wird natürlich von ihnen übernommen. Das heißt, meine Aufgabe ist natürlich sehr viel stärker im organisatorischen und im politischen Umfeld tätig. Mhm. Da muss man natürlich dann sagen, wie sieht es um die Arbeit des Geschäftsführers natürlich aus im politischen und organisatorischen Bereich? Ja, in starker Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden der GDD. Ja, also das muss man immer sehen, die Arbeit des Geschäftsführers der GDD hängt ab von der Person des Vorstandes oder von den Mitgliedern des Vorstandes, respektive vom Vorstandsvorsitzenden. Und der Professor Schwartmann ist ja da sehr agil, wenn es darum geht, sagen wir mal, die Dinge nach vorne zu treiben, Kontakte zu knüpfen, zu überlegen, was machen wir jetzt, oder fachlich, wie heißt es, sag mal, Aufsätze zu lancieren. Also insofern ist die Arbeit, also auch fachlich insofern, weiterhin auch herausfordernd, als Herr Professor Schwartmann in all seinen Themen, die ihn natürlich auch bewegen, mich da mitnimmt und ich dann immer wieder, sagen wir mal, manchmal so ein bisschen den Libero spiele und gucke, ist das, was er jetzt wieder nach vorne treiben möchte, mit der Satzung der GDD ganz gut zusammenzubekommen. Ist das sinnvoll, vertretbar und technisch realisierbar? Ja? Mhm. Immer auch mit der Bodenhaftung verbunden. Was erwarten die Mitglieder der GDD dann von uns dann dazu? Ja, dass das irgendwie alles so in der richtigen Balance bleibt. Also insofern, aber manchmal muss man sich auch trotzdem mit den fachlichen Themen auseinandersetzen. Mhm. Allein schon deswegen, weil ja unter anderem ich eben auch regelmäßig gefordert bin zum Thema Datenschutz aktuell. Mal entsprechende Vorträge zu übernehmen, dann muss ich mich natürlich immer wieder mit den Themen beschäftigen. Was gibt es an neuer Rechtsprechung? Was gibt es letzten Endes an neuen gesetzlichen Entwicklungen, um die dann letzten Endes dann auch dann zu begreifen? Ich kann das für mich so gar nicht richtig quantifizieren, aber sag mal, die juristische kleine Fallarbeit, die mache ich nicht mehr, sondern schwebt so ein bisschen 1-2 Etagen drüber.
Ja, ich sag mal, wir erklären jetzt den Jüngeren nicht, was ein Libero ist. Heute wird ja mit Dreier- oder Viererkette gespielt, aber das lassen wir mal beiseite.
Manuel Neuer spielt manchmal den Libero.
Manuel Neuer ist manchmal Libero. Du bist ja aber auch noch Rechtsanwalt. Das heißt, hast du nebenbei, in Anführungsstrichen, noch eine eigene Kanzlei, die du auch wirklich betreibst, oder ist das eine Zulassung, die quasi ruht?
Das ist eine Zulassung, die natürlich auch aus rentenrechtlichen Gründen natürlich dann entsprechend dann funktionieren muss. Gleichzeitig natürlich auch, ja gut, es kann natürlich mal vorkommen, dass ich gefragt werde, vielleicht mal gutachterlich zur Erstellung zu nehmen, zu komplexeren Themen. Ja? In dem Moment läuft das dann jetzt praktisch dann jetzt nicht unmittelbar über die GDD, sondern es läuft dann entsprechend über mich. Also, aber selbst in der familiären Umfeld, sage ich, mit euren Verkehrsunfällen geht zu einem Kollegen hin, der davon was versteht. Aber trotzdem kommt da immer noch was aus dem familiären Umfeld und dann muss man sich in das Thema einarbeiten und vielen lieben Familienmitgliedern trotzdem anwaltlich das eine oder andere Schreiben machen.
Ich
und
das Ganze sagen.
Dann eben pro bono und for the family.
Manchmal reicht es ja, wenn auf dem Briefkopf einfach Rechtsanwalt draufsteht und dann laufen gewisse Dinge manchmal in eine andere Richtung, als wenn da Karl Schmitz draufsteht und so weiter und so fort. Das ist halt menschlich.
Und zeigt natürlich auch, dass man, wie sagt man, dass man natürlich auch dann ein Volljurist ist, genau.
Ja. Jetzt machst du das ja schon eine ganze Weile als Vorsitzender der GDD.
Geschäftsführer.
Jetzt gibt es aber so dieses als Geschäftsführer, Entschuldigung, nicht Geschäftsführer der GDD.
Okay, sagen, wollen wir Rolf Spartmann nicht zu nahe treten? Nee. GDD-Vorstand und Geschäftsstelle müssen wir trennen.
Ja, ich bin da manchmal sprachlich so ein bisschen. Aber gut. Jedenfalls machst du das jetzt schon eine ganze Weile und jetzt fällt es ja quasi so in deiner Amtszeit so dieses berühmt-berüchtigte Datum 25. Mai 2018. Wie ist es denn insbesondere davor gewesen? Also wurde die GDD zum Beispiel gefragt, als es um diese europarechtlichen Konstellationen ging, um die Gesetzgebung ging? Und wie ist das auch quasi gewesen mit dem erhöhten Ansturm zu diesem Tag? Wie hast du das so wahrgenommen?
Haben sie der GDD die Türen eingerannt?
Vielleicht darf ich ein bisschen weiter ausholen. Und dann, ich muss eigentlich auf 1994, 95 gehen und dann komme ich auf 2006 und 2016, 2018. Als ich bei der GDD begonnen habe, war die Erarbeitung der EG-Datenschutzrichtlinie, so hieß das noch, auf der Zielgerade. Und die ursprünglichen Entwürfe sahen vor, dass sämtliche Datenverarbeitungen der Aufsichtsbehörde zu melden sind. Und die sogenannte Vorabkontrolle bei kritischer Datenverarbeitung die Aufsichtsbehörde macht. Das heißt, ein bürokratischer Ansatz lag der Datenschutzrichtlinie zugrunde. Nur Deutschland hatte das Modell des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Die Gründerväter der GDD haben mir gesagt, und das erzählt, dass es auch auf ihre Initiative zurückzuführen ist, dass man den betrieblichen Datenschutzbeauftragten als interne Kontrollinstanz damals in das Gesetzgebungsverfahren 76, 77 noch einbekommen hat. Man hat insbesondere mit der FDP ganz gut arbeiten können, eine Partei, das hier zeigt sich ja heute wieder, die einen wirtschaftsliberalen und einen bürgerrechtsliberalen Kreis hatten. Der Datenschützer steht da genau in der Mitte. Indem man nämlich dann den Datenschutzbeauftragten hat, hat man weniger Staat, weniger Meldungen und gleichzeitig aber jemand, der sich um die Rechte kümmert. Also und insofern konnte man also damals schon erreichen, dass es einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten gab. Den gab es in Deutschland, aber eben 1994 nicht in Europa. So, und der war auch gar nicht berücksichtigt. Und dann ist der damalige Vorsitzende der GDD mit betrieblichen Datenschützern, Vorzeigedatenschützern nach Brüssel gefahren, um dann am lebendigen Beispiel mal zu zeigen, wie das in Deutschland funktioniert. Und deswegen ist es gelungen, den betrieblichen Datenschutzbeauftragten in die Datenschutzrichtlinie zu integrieren als Alternative zur staatlichen Meldepflicht. Warum ich das erzähle, dann möchte ich das gleich auch noch ausführen, weil dadurch der Datenschutzbeauftragte eine Incentive-Wirkung hat. Die hat er in der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr. Deswegen möchte ich vielleicht, dann können wir später uns noch mal kurz darüber unterhalten, dass wir da vielleicht möglicherweise da vielleicht etwas nachjustieren sollten. Also das war letzten Endes dann, der betriebliche Datenschutzbeauftragte wurde dann letzten Endes dann in die Datenschutzrichtlinie gelassen und der war letzten Endes ja eine Entbürokratisierung für die Unternehmen. So, dann gab es dann eben die spannende Phase dann der Integration dieser Datenschutzrichtlinie in das BDSG hinein. Ja, da gab es den Regierungswechsel von Kohl auf Schröder. Die SPD nahm sich des Themas an. Naja, aber wie gesagt, am Ende des Tages ist ja trotzdem nur, sagen wir mal, ein etwas komplizierteres BDSG da am Ende des Tages in der Umsetzung herausgekommen. Und dann kam die Datenschutzgrundverordnung. Die ersten Überlegungen der Kommission wurden auf unserer Datenschutzfachtagung vorgestellt. Ja. Und wir sahen auf einmal, der betriebliche Datenschutzbeauftragte, der behördliche Datenschutzbeauftragte wird sogar in die Datenschutzgrundverordnung aufgenommen. Also erstmal grundsätzlich als Erfolgsmodell. So, ja, und das hat man dann bearbeitet. Aber sagen wir mal, die Frage war insofern berechtigt, als dann eben 2016, manche haben das Datum gar nicht richtig im Blick, ja, die Datenschutzgrundverordnung im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden ist. Die Unternehmen hatten 2 Jahre lang Zeit.
Genau.
So, 2 Jahre an Zeit. Und dann ging's los. Ungefähr so 1-2 Monate vor dem, dann eben vor dem 18. Mai kam die öffentliche Berichterstattung über die Datenschutzgrundverordnung und die Konsequenzen der Nichtbeachtung. Mhm. Das heißt, auf einmal waren die 4 Millionen im Raum, die man zahlen müsste, das
20 Millionen.
Die 40 Millionen, die man zahlen musste, ja, wenn man Datenschutzverstöße begeht. Es wurden dann mittelständische Unternehmer, Vereinsvorstände gefragt, wie denn ungefähr das Sparbuch aussieht, ob man das Geld denn hätte, ja. Außerdem wurde auf einmal deutlich, wir brauchen ja einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten, den keiner hatte, ja. Das heißt, das waren natürlich, wenn man so formulieren, dann auch für die GDD Manna vom Himmel. Bei uns stand das Telefon nicht mehr still. Man wollte wissen, wie die Datenschutzgrundverordnung funktioniert. Hat dann letzten Endes auch die Schulungen, das Schulungsangebot der GDD genommen. Ja, dann war die Frage, wo kriege ich einen betrieblichen Datenschützer her? Den hätte man natürlich seit 1977 haben müssen. Ja, wo kriege ich den her? Das heißt, ne, die Leute, das wurden die betrieblichen Datenschützer, die so etwas als Dienstleistung anbieten, abgeklappert, ja, und die hatten keine Kapazitäten mehr. Ja, ja. Das war nicht mehr da. Und irgendeiner rief dann an, ja, wir haben jetzt Glück, beim 20. habe ich jetzt noch was bekommen, wobei, naja, über die Qualität des einen oder anderen, gut, das ist eine andere Geschichte dann möglicherweise. Ja. Ob da geholfen wird. Also das waren hochspannende Zeiten. Die Mitgliederzahlen der GDD sprangen nach oben. Wir hatten dann in der Zeit mehr oder weniger auf Schlag 800 neue Mitglieder und näherten uns dann den 4000 Mitgliedern. Damit sind wir und waren wir immer schon an der führenden Verbände der Informations- und Kommunikationsbranche und zum Datenschutz dann sowieso. Das waren also irre spannende Zeiten gewesen, weil wir natürlich auch dazu übergegangen oder umgehen mussten, dieses Thema in die Unternehmen zu transportieren. Das heißt, entsprechende Überblicksveranstaltungen zu machen, erst Arbeitshilfen zu entwickeln, es der Interpretationen mit auf den Weg zu bringen. Ja, also da war schon, sagen wir mal, die GDD in besonderer Weise gefordert, weil sie sich auch versteht als die Institution, die den Unternehmen und den Behörden versucht zu erklären, wie man das, sag mal, irgendwie halbwegs pragmatisch, sinnvoll, vertretbar, technisch realisierbar dann auch dann in den Unternehmen umgesetzt bekommt.
Das heißt, in der Zeit hat die GDD wahrscheinlich ja aber auch personell aufgerüstet, ne? Zwangsweise aufrüsten müssen, vermutlich.
Ja, im gegebenen Rahmen natürlich auch. Das muss man natürlich ehrlicherweise dann auch einräumen. Ja, wir hatten einen kleinen Juliusturm über die Jahre, den letzten dann angelegt, aber sagen wir mal, gut, die GDD ist stark mitgliedsorientiert. Die Beitragshöhe, das darf ich in dem Fall dann auch sagen, ist ja nicht besonders hoch. Mhm. Die Beitragssatzung riecht immer noch nach 70er Jahre, ja. Mhm. Denn, also Unternehmen bis 1000 Mitarbeitern zahlen im Jahr 300 Euro Mitgliedsbeitrag und halten dafür natürlich sehr viele Sachleistungen. Mhm. Nur, solange die GDD wirtschaftlich gut dasteht, wollen wir den Mitgliedern natürlich keine Erhöhung mitbekommen. Man hat natürlich mit den bestehenden Ressourcen, die auch den Möglichkeiten der Einnahmen, die da waren, natürlich auch hier dann entsprechend dann auch aufgerüstet, was die Mitarbeiteranzahl anbetrifft. Aber einen Mitarbeiter haben und der dann aber auch anschließend auf die Mitglieder dann beratend losgelassen werden kann, sind dann immer dann noch 2 Paar Schuhe. Da muss natürlich dann auch entsprechend investiert werden. Das ist eine ganz generelle Frage. Wobei das halt schon ein bisschen anders ist. Wenn Sie heute einen Juristen suchen, finden Sie am Markt schon jemand, der ein bisschen was mit dem Thema Datenschutz zu tun hatte. Weil es anders als damals schon Lehrstühle gibt oder manche schon etwas nebenbei gearbeitet haben in dem Bereich. Die also nicht so grün wie ich damals 1994 zu dem Thema kommen. Aber ein bisschen was zum Thema Datenschutz zu wissen und mit dem eine vernünftige Antwort zu geben und mit Substanz zu arbeiten, da ist natürlich ein Gap, wo die GDD natürlich dann in die Außenfortbildung ihrer Mitarbeiter investieren muss.
Ja, gerade im Datenschutz ist ja manchmal Theorie und Praxis dann durchaus 2 verschiedene Paar Schuhe. Ne? Man muss das, glaube ich, unterscheiden, ob jemand das aus dem Lehrbuch kennt oder ob selber mal versucht hat, das Ganze in die Praxis umzusetzen. Das sind da doch deutlich 2 Paar unterschiedliche Schuhe. Und in der Zeit damals, ab so 2016, 2018, da wart ihr ja nicht die Einzigen, die jemanden suchten, der Datenschutz konnte, sondern es suchten ja plötzlich alle. Die Aufsichtsbehörden suchten, die Unternehmen suchten, ne, die Kanzleien suchten und man war ja gefragt wie nie zuvor. Ich beschäftige mich jetzt auch schon ein paar Tage länger mit dem Datenschutzrecht und als ich angefangen habe, da so ein bisschen mal einzusteigen, wurde ich noch belächelt von Kollegenseite, wo man sagte, was willst du denn damit, da kannst du ja kein Geld mit verdienen. Ne, inzwischen hat sich das Blatt dann so ein bisschen glücklicherweise gewendet, aber es war schon, wie du es richtig beschreibst, so ein bisschen Wild-West-Feeling diese Zeit. Das war schon wirklich manchmal sehr kritisch. Das kann ich auch noch sagen, genau. Also inzwischen habt ihr da ein bisschen aufgerüstet, seid gut aufgestellt mit der GDD. Hat das jetzt inzwischen, hat die DSGVO und vielleicht auch die jetzt ganz aktuell die neue Digitalgesetzgebung insgesamt deinen Arbeitsalltag nochmal ein bisschen verändert als Geschäftsführer bei der GDD? Weil es ist ja jetzt deutlich mehr als nur Datenschutz, ne? Jetzt kommt NIS 2, jetzt kommt der AI Act und dies und das hat ja alles seine Schnittstellen zum Datenschutzrecht. Hat das deinen Arbeit nochmal?
Ja, natürlich, klar. Also, um jetzt überhaupt, sagen wir mal, vernünftig agieren zu können, muss man natürlich in der DSGVO sattelfest sein. Das ist gesetztes Wissen, was man haben muss. Und dann muss man gucken, wo sind die Schnittstellen zum Beispiel zur KI-Verordnung? Und wo ist dann möglicherweise dann eben aber auch der Bedarf, hier entsprechend zu schulen und zu informieren, um genau dann in diesem Bereich dann zu, ne, KI-Verordnung und Datenschutz ist natürlich ein wahnsinniges Thema, was wir im Augenblick dann haben, aber auch zu den anderen Gesetzen, die es dort gibt. Klar, zunächst zwei Richtlinien, die ja dann auch umgesetzt worden sind, wobei ich mich dann wieder etwas entspannter zurücklehne und sage, dafür haben wir im Vorstand unsere Experten, ja, die dann sich letztendlich mit dem Thema IT-Sicherheit dann auch entsprechend beschäftigen. Steve Ritter, der ja vorher beim BSI war und der jetzt mittlerweile dann auch jetzt bei der BFDI tätig ist, ja, ist Experte in den NIS-Richtlinien. Wir haben ja Professor Gerling, der Bereich IT-Sicherheit im Grunde genommen dann besetzt, die dann auch dann operativ eingreifen. Wir haben dann Professor Meyer, der das Thema IT-Sicherheit dann auch hat. Das heißt, diese konkreten, spezifischen Fragen auf der Schnittmenge zwischen Datenschutzrecht und IT-Sicherheit, die werden dann eben dann ehrenamtlich dann auch von den Vorstandsmitgliedern bearbeitet.
Aber insgesamt, denke ich mal, wird es dir wahrscheinlich nicht groß anders gehen als mir oder jedem anderen, der in dem Bereich berät und unterwegs ist. Man muss, oder der Aufwand, sich fast schon tagtäglich damit zu beschäftigen, auf dem Laufenden zu halten, zu gucken, was macht der Data Act jetzt wieder mit der Datenschutzgrundverordnung etc. etc. Was regeln die jetzt in Brüssel wieder mit den Omnibussen etc. Ne? Also das nimmt ja schon einen größeren Teil inzwischen einfach ein, nehme ich mal an.
Genau so ist es. Wir haben abonniert hier den Tagesspiegel mit seinen täglichen News zu den entsprechenden Entwicklungen. Allein schon den sich morgens anzugucken, immer meine Herren, ja, was bedeutet das für die Arbeit der GDD im praktischen, auch im politischen Bereich? Wo muss man vielleicht mit jemandem mal reden, dass aber der GDD Unsinn veranstaltet wird? Das ist wirklich eine aufwendige Geschichte. Das muss ich auch dann kleinlaut einräumen. Wenn jemand fragt, was machst du beruflich? Datenschutz, klingt das irgendwie so nach USB-Port zumachen oder so, ja? Also, wenn man sich heute mit dem Thema beschäftigt, sagt man, also, man kann versuchen, so einen Überblick natürlich zu behalten, aber, das ist eine sehr, Materie, die auch teilweise von den Spezialisten ja nur noch bearbeitet werden kann. Als Generalist muss man so gucken, dass man das Wesentliche für sich im Auge behält und dann möglicherweise in der Schnittmenge, zum Beispiel KI und Datenschutz, dort seine Expertise dann behält. Mhm. Aber man kann nicht alles.
Oder man braucht dann eben auch ein gutes Netzwerk, wie zum Glück dann in der GDD oder in ähnlichen Verbänden, wo man dann partizipieren kann und teilen kann das Wissen untereinander.
Genau. Richtig.
Gut, mit so ein bisschen Blick auf die Uhr gehen wir mal zu einer meiner Standardfragen und heute stelle ich sie ganz besonders gerne. Du bist mal einen Tag König Kaiser von Europa und darfst im Bereich des Datenschutzes alle Gesetze ändern, die du innerhalb von 24 Stunden geändert bekommst. Was würdest du ändern?
Das ist der Elfmeter, der gepfiffen worden ist und ich darf den nicht schießen. Ja. Mich beschäftigt im Augenblick ein Thema im Besonderen. Nämlich das Thema Datenschutz ist Bürokratie und muss zurückgeführt werden. Mhm. Am besten dadurch, dass man § 38 BDSG abschafft, das heißt die Verpflichtung der Unternehmen, betriebliche Datenschutzbeauftragte zu bestellen. Ja? Mhm. Da gibt es eine Beschlusslage des Bundeskanzlers und der Ministerpräsidenten und der wird wahrscheinlich auch ernst genommen werden und möglicherweise wird es auch so kommen. Mhm. So, und das macht uns natürlich schwer. Unter verschiedenen Aspekten geht es um die Substanz der GDD. Ist meines Erachtens, uns geht das auch um die Substanz des Datenschutzes. Ja? Denn die Wirkung wird folgendermaßen heißen in der mittelständischen Wirtschaft, wir sind das Thema los. Mhm. Ja? Kein Datenschutzbeauftragter, es gibt niemanden, der sich um das Thema kümmert. Mhm. Ja, und man muss dann gucken, wie sieht dann die Verträge mit externen aus, was machen die internen Datenschutzbeauftragten. Ja? Also irgendwie hat man den Datenschutz als immer schon irgendwie als Belästigung empfunden und jetzt freie Bahn den KI-Anbietern, die jetzt hier die Unternehmen überrollen und alles mögliche an Daten in die Systeme reinkippen. Es graut einem im Grunde genommen dann nur, wenn sich um das Thema niemand mehr kümmert. So war die Frage, was wünsche ich mir? Was mich aktuell beschäftigt und auch gleich noch wieder beschäftigen ist, wir müssen versuchen nochmal in die Erarbeitung, in den Omnibus, in den Digital-Omnibus reinzukommen. Da sind ja einige Überlegungen drin, wie man KI und Datenschutz zusammenbekommen kann, Missbrauch des Auskunftsanspruchs und so. Solche Themen werden da ja adressiert. Mhm. Was man machen sollte, ist, den Datenschutzbeauftragten als Incentive in der Datenschutzgrundverordnung zu initiieren, wie es damals auch so gewesen ist. Das heißt, er ist nicht Belastung, sondern er hilft den Unternehmen. Machen wir so ein ganz einfaches Beispiel. Beschwerden des Betroffenen sollen zunächst durch den Datenschutzbeauftragten bearbeitet werden. Das heißt, sie geht zunächst auf den zu, der kümmert sich um das Thema, hat dann 3 oder 4 Wochen Zeit, um das Thema einzuspielen. Die Verantwortung bleibt beim Unternehmen. Und erst dann, wenn der Bürger unzufrieden ist, geht er zur Aufsichtsbehörde. Mhm. Win, win, win. Wie sieht es sonst aus? Der Bürger beschwert sich bei der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde fragt beim Unternehmen, was ist denn da los? Ja, dann gibt es möglicherweise gar keinen Datenschutzbeauftragten, der das vernünftig erklären kann. Dann muss man einem Sachbearbeiter, der die Prozesse und die Abläufe nicht kennt, erklären, was man da eigentlich gemacht hat. Ja, das muss er dann wiederum dem Bürger wiederum vermitteln. Ja, insofern steht die Aufsichtsbehörde so praktisch in der Bande zwischen den Betroffenen und dem Bürger. Das hat doch insofern doch alles, sagen wir mal, keinen Sinn. Man kann den Datenschutzbeauftragten insofern sicherlich stärken und dann, ja, brauche ich noch nie jemanden Bestellpflicht, dann kommen die Unternehmen selber auf die Idee zu sagen, wenn ich einen Datenschützer habe, dann habe ich entsprechende Vorteile. Man kann das auch möglicherweise berücksichtigen in der Bußgeldzumessung, kann es berücksichtigen beim Thema Datenschutzorganisation und Zertifizierung, dass man da entsprechende, sagen wir mal Previews und Incentives im Grunde genommen dort sehen kann. Man kann es gegebenenfalls auch bei den Meldepflichten von Datenpannen installieren, wenn sich ein Datenschützer darum kümmert, kann man die Fristen entsprechend verlängern. Das heißt, jede Menge Ansatzpunkte, wo der Datenschützer dann natürlich möglicherweise auch Arbeit der Aufsichtsbehörden abnimmt, aber auch für die Unternehmen natürlich einen Vorteil schafft, ja, weil man nicht mit einer Behörde operativ arbeiten muss. Mhm. Und im Grunde genommen können die Aufsichtsbehörden doch nur dankbar sein, wenn man so etwas macht, denn die werden ja gerade durch steigende Beschwerdenzahlen ja stark belastet. Das heißt, sie können dann auch mehr ihren originären Aufgaben nachkommen, möchte man mal sagen. In diesem Bereich, wenn der betriebliche Datenschützer sich um das Thema dann kümmert. Und für die Unternehmen ist es trotzdem weniger Arbeit, weil man sich ja nicht unmittelbar mit den Aufsichtsbehörden auseinandersetzen muss. Also der Grundgedanke von 1976, es gibt ja jemanden im Unternehmen als Organ der betrieblichen Selbstkontrolle. Das kann man eigentlich unter verschiedenen Aspekten sehr gut in die Datenschutzgrundverordnung einmassieren, an verschiedenen Aspekten hinein. Ja, das wäre sicher sehr, sehr schön, wenn wir das irgendwie versuchen, noch auf der irgendwie hinzubekommen. Denn ja, die Unternehmen können sich ja immer noch überlegen, bestelle ich einen oder bestelle ich einen nicht. Aber er drängt sich dann ja geradezu auf, weil er entbürokratisiert, anstatt nur als Element einer vermeintlichen Bürokratisierung zu sehen. Mhm. Also ja, wünscht er was, dann heißt es mein Wunsch, Stärkung der Rolle und die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten in der Datenschutzgrundverordnung zum Wohle der Aufsicht, zum Wohle des Unternehmens und zum Wohle des Betroffenen.
Und wenn ich von Seiten der Politik Bürokratie abbauen möchte und da bei dem DSB anfange, ist das ja eine Feigenblattlösung. Also die restlichen Pflichten bleiben ja beim Verantwortlichen. Was soll das? Also dann nehme ich den einzigen, der Fachwissen möglicherweise im Unternehmen hat, da raus. macht vorne und hinten, finde ich, überhaupt gar keinen Sinn. Und es blendet, wie du es ja auch schon angedeutet hast, blendet die Unternehmen, weil sie dann denken, ich habe mit dem Datenschutz gar nichts mehr zu tun. Aber es wäre ja quasi nur die Entfernung der Pflicht zur Bestellung eines DSB. Der Rest bleibt ja.
Insofern, wir haben ja auf seiner Seite ein Papier veröffentlicht. Wenn er keinen Datenschützer hat, liebe Geschäftsführung, das ist dein Job.
Ja, genau. So,
genau, das haben wir dann nochmal deutlich dann zum Ausdruck gebracht.
Ja.
Das heißt, wenn es so kommen sollte, muss natürlich dann die Arbeit da reingehen. Motto, ihr habt den zwar jetzt nicht mehr, aber der Datenschutz bleibt mit Blick auf die Risiken weiterhin nicht ungefährlich.
Und den Geschäftsführer oder den Vorstand möchte ich sehen, der sagt, okay, dann mache ich es in Zukunft selber. Das ist ja absurd, das macht ja keiner. Insofern.
Ja, kommt auf die Unternehmensgröße an natürlich. Ja. Bei einem kleinen Unternehmen muss es ja heute schon machen, aber klar, sobald wir im KMU oder sobald wir im MU-Bereich sind, wenn man quasi so will, wird kein Geschäftsführer mehr bei Unternehmen jenseits der 100 Mitarbeitergröße sagen, das mache ich selber. Das ist natürlich allein schon von Compliance-Richtlinie, da will sich ja auch nicht angreifbar machen, ist das Thema durch. Ne?
Ja, aber gut, wir fürchten die mittleren und kleinen Unternehmen, da geht das Thema dann unter. Bei allen anderen Sachen, die Compliance-Anforderungen, natürlich musst du da, somebody has to do the job, dabei wird es am Ende des Tages natürlich dann bleiben. Aber klar, aber gerade auch die kleinen Unternehmen vertrauen ja auch demnächst auf KI und kaufen sich das Zeug dann alles von der Stange. Ja. Ja. Also ist ja nicht so, dass da die kleinen und mittelständischen Unternehmen jetzt mit den Sachen Datenschutz nichts zu tun hätten. Gerade das Gegenteil ist ja der Fall.
Genau. Das stimmt. Gut. Aber da wir dich heute schon mal da haben, würde ich meine sonstige Standardabschlussfrage tauschen und würde dich nochmal gezielt auf den Omnibus ansprechen, weil der Omnibus und AI, der ist ja so gut wie durch, der wird wahrscheinlich ja irgendwann Ende Juli, Anfang August kommen, so ist es zumindest in meiner Kenntnis in der Planung, damit da die KI-Verordnung entsprechend auch noch abgeändert wird. Aber jetzt soll es ja auch noch eben spezielle Regelungen in einem anderen Omnibus in Bezug auf die DSGVO geben. Du hast eben schon ein bisschen angeteasert. Hast du da Kenntnis, was den Zeitplan angeht? Weißt du da genaues, ob der kommt, wann der kommt?
Also meines Wissens wird es schwierig werden, diesen Omnibus zusammen mit dem KI-Omnibus zu machen. Beim KI-Omnibus ist der Druck einfach da. Genau. Anfang August. Ansonsten dann die Regeln zur Hochrisiko-KI ja sofort scharf geschaltet werden.
Genau.
Deswegen ist man dort da dabei. Meines Wissens ist es so, dass man sich bei dem Omnibus zum Thema Digitales und zur Änderung der DSGVO jetzt zwar auch da dran ist, das allerdings wohl auch angesichts der Komplexität der Fragestellung nicht mit August zu reden ist.
Nee,
das Ganze beginnt doch schon beim Ansatzpunkt der Definition, was sind personenbezogene Daten und den entsprechenden Konsequenzen. Das heißt, in dem Fall hat man natürlich dann einen Rattenschwanz von Problemen, der hinten dran bei der Geschichte ist. Und um ehrlich zu sein, so richtig schlau ist der auch überhaupt nicht, dieser Entwurf. Ja? Kleine Schmankerl am Rande. Ja? Dann hat man jetzt intelligenterweise sich jetzt überlegt, dass man das Thema Cookies bei personenbezogenen Daten aus der E-Privacy-Richtlinie rauszieht und in der Datenschutzgrundverordnung regelt. Und dort dann Erlaubnistatbestände zum Beispiel schafft, die es vorher nicht gegeben hat, zum Beispiel Reichweiten-Cookies. Ja? Aber die E-Privacy-Richtlinie bleibt doch dann unverändert.
Ich wollte es gerade sagen.
Das heißt, als Unternehmer weiß ich doch überhaupt nicht, hat eine natürliche Person auf meine Webseite zugegriffen oder ein Unternehmen. Ja? Und insofern müsste man ja dann auch die E-Privacy-Richtlinie ändern. Es nützt doch nichts, das in der Datenschutzgrundverordnung zu regeln. Ja? Also, dass man merkt, das sind so viele auch noch handwerkliche Fehler da drin. Da können die jetzt beim besten Willen nicht jetzt irgendwie hier so noch husch da durchmachen. Ja. Ich denke, das braucht auch noch 3 Tage mehr. Und wie gesagt, der Druck ist ja in diesem Bereich nicht so groß wie bei den notwendigen Änderungen in der KI-Verordnung und entsprechenden Fristen.
Ich wollte gerade sagen, mit der einen oder anderen Schwäche der DSGVO leben wir jetzt ja schon ein paar Jahre, dann kommt es jetzt auf eine Woche mehr oder weniger auch nicht an. Aber wenn ich das, was ich deinen Worten entnehme, man ist da dran, speziell um diesen Omnibus auf DSGVO und Data Act, glaube ich, dabei auch mit. Und versucht da auch noch Änderungen in den Gang zu bringen, aber sicherlich nicht bis August, sondern das wird noch ein paar Tage
dauern. Das wird noch ein paar Tage dauern.
Okay, da ist spannend,
dass du verfolgst. Sofern die EU nicht meinen Worten Lügen straft, aber ich denke, es ist sinnvoll, dass man noch ein paar Gedanken dazu mehr investieren muss, als jetzt irgendwas übers Knie zu brechen, was dann nicht hilft. ja, oder dann anschließend mehr Fragen aufwirft, als man sie gelöst hat und dann wiederum den EuGH beschäftigt. Also von daher meines Erachtens ein bisschen mehr Hirnschmalz für die Änderung der Datenschutzgrundverordnung, bitte.
Ja, wollen wir hoffen, dass die Kollegen das in Brüssel genauso sehen. Dort hat man ja auch durchaus, schönen Gruß an Kai Zenner, gehört, manchmal wie im Hintergrund eigentlich das mehr von Kuhhandel abläuft als von sachgetriebenen Entscheidungen. Aber wir wollen ja immer an das Gute glauben und hoffen und dann hoffen, dass das hier auch so ist. Andreas, danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses spannende Interview. Wir machen jetzt einen Deckel drauf, weil irgendwann muss ich das ja auch mal noch schneiden, damit das Ganze nicht zu lang wird. Aber wenn du möchtest, dann darfst du gleich noch das Schlusswort sprechen. Vor dem Schlusswort von dem Andreas, wenn er es denn sprechen möchte. Erst einmal ein Dank und eine Bitte nach da draußen, nämlich schenkt uns ein wenig Liebe in Form von Sternchen, in Form von Daumen nach oben, von Herzen, wie auch immer, egal auf welcher Plattform ihr uns gerade gehört oder gesehen habt. Ich bin mir ziemlich sicher, dort kann man Sternchen vergeben. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, dann schreien wir euch laut ins Ohr. Warum nicht? Macht das bitte. Und natürlich freuen wir uns auch über Kommentare. Wenn noch jemand eine kleine Anekdote vielleicht hat, wo er vielleicht mal mit dem Andreas abends bei einem Bierchen über irgendetwas Datenschutzrelevantes gesprochen habt, dann gerne hier in die Kommentare. Wir wissen ja, dass der Andreas ein freundlicher und umgänglicher Mensch ist und er wird sicherlich auch das ein oder andere Anekdötchen noch geben. So, danke dir, Andreas. Und wie schon angekündigt, wenn du magst, darfst du jetzt noch das Schlusswort sprechen.
Das mache ich gerne, denn ihr könnt euch nicht selber loben, deswegen werde ich das tun. Ich habe euch jetzt kennengelernt, so, ich habe zunächst ein bisschen mitbekommen, so eure Buchbesprechungen. Und ich habe so gemerkt, mit Sachverstand, aber zum Teil aber trotzdem wohlwollend an das Thema dann heranzugehen. Ja? Also nicht, man merkt, nicht der Schaum vom Mund und alles ist schlecht, sondern im Grunde genommen mit Augenmaß und Sachverstand, da geht er an das Thema ran. Und insofern gibt es einige Podcasts, die man sich anhören kann. Aber ich würde einfach sagen, unter den vielen, die es hat, die es gibt, und wenn ich keine Zeit verschwenden möchte, dann kann ich die der Herren Rohrlich und Thoma wirklich empfehlen. Also ich finde die fachlich gut, die helfen wunderbar weiter. Und insofern kann ich hier das Kompliment zurückgeben und gleichzeitig auch die Empfehlung hier geben, ja, euch entsprechend dann auch zu folgen.
Danke dir vielmals. Dankeschön, und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.